In dieser Ausgabe für unseren Podcast «Gango hören» rede ich mit der Eishockey-Spielerin Lara Stalder über
meinen Werdegang, meinen Alltag als Eishockey-Spielerin, aber auch über den Stellenwert und Gleichberechtigung im Eishockey, Vergleich Schweden und Schweiz vor allem. «Gango hören».
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für unseren Podcast «Gango hören». Der Podcast findest du wie immer auf deiner Lieblings-Podcast-App und mit Bild und Ton auf YouTube. Wenn du auf YouTube zuschaust, dann siehst du, dass ich heute wieder mal remote aufzeichne. Das hat den Grund, dass mein Gast nicht in der Schweiz ist, sondern in Schweden im Moment. Stimmt das soweit?
Genau.
Wer bist du?
Ich bin Lara Stalder. Ich komme ursprünglich von Luzern, wie man hier sieht. Eine schöne Kappenbrücke im Hintergrund. Ich spiele Eishockey, seit ich 5 bin und momentan bin ich in Schweden. Bin vorher auch schon in Amerika und ja, eigentlich in der Schweiz aufgewachsen, bis ich ins Ausland bin, aber spiele auch für die Schweizer Nationalmannschaft und im Club eben hier in Schweden, in Brynäs.
Wo liegt Brynäs?
Ja, Brynäs ist eigentlich der Club, aber die Stadt selber heisst Gävle und es ist ja, circa 1,5 Stunden nördlich von Stockholm, also gerade an der Küste rauf, in der Nähe von Uppsala. Vielleicht kennt man das eher so ein bisschen als Studentenstadt, also so 40 Minuten von Uppsala noch ein bisschen
rauf. Und wie gross ist der Ort?
Nicht so gross. Also ich weiss jetzt die Einwohnerzahl nicht ganz genau, aber so 80'000 etwa.
Also, ist nicht also vergleichbar mit Luzern etwa?
Ja, plus minus. Also ich würde schon sagen, ein bisschen kleiner. Aber es zieht sich dann schon noch ein bisschen ja, ins Land raus, sozusagen, weil in Schweden wohnen viele auf dem Land, aber so die Stadt selber ist eigentlich so, schon ein kleiner als Luzern. Mhm.
Jetzt stelle ich mir natürlich gerade die Frage, wieso hat denn ein Ort, also ist das verhältnismäßig eine grössere Ortschaft in Schweden? Vielleicht, wenn man Schweden nicht so gut kennt, kann man sich das vielleicht nicht so vorstellen. Also auch Stockholm könnte man natürlich, aber sonst, wie sind Städte so? Auch eher viele kleinere Städte oder gibt es noch andere grosse Städte in Schweden?
Ja, es gibt mega viele so kleine Städte, die auch mega viel Tradition haben. Also zum Beispiel Leksand ist auch so eine Hockey-Stadt, wo es irgendwie 5'000 Einwohner hat und eine riesige Hockey-Community. Aber so die grösseren Städte wie eben Stockholm, Göteborg, ja, und dann Linköping, also das sind so ein bisschen grössere Städte, aber ich würde sagen, Gävle ist eher so ein bisschen kleinere, aber doch auch eine Stadt und nicht gerade so ein Dorf auf dem Land, ja.
Weil eben meine Frage war, wie kommt es, dass dann vielleicht eher eine kleinere Stadt einen Top-Hockey-Club hat? Ist das etwas Spezielles oder jetzt hast du es aber schon beantwortet, das ist ein bisschen Tradition?
Ja, also in Schweden ist es okay riesig, also ich meine, jetzt da schon nur in Gävle selber hat es etwa 7 Hockey-Clubs, also kleinere. Und Brynäs ist eigentlich so der grosse Hockey-Club. Und es ist unglaublich. Also über ganz Schweden ist Eishockey unglaublich gross. Und sie sind mega stolz auf das. Es hat auch überall, also weißt, wenn es auch kalt ist im Winter, kannst du von aussen auf jedem See spielen. Und ja, Eishockey ist mega gross da.
Wir reden dann nachher noch ausführlich über das Eishockey allgemein und über dich und deine Karriere. Aber zuerst fangen wir den Podcast wie alle anderen mit der Kategorie «Was schaust du?», wo es darum geht, dass unsere Gäste einen Tipp mitbringen aus Kunst und Kultur und Unterhaltung. Hast du etwas?
Ja, ich habe ein bisschen überlegt und gedacht, was bringe ich jetzt? Ich habe ein Lied und zwar, weil wir jetzt gleich an die Olympiade gehen, haben wir einen Goalsong auslesen und den wird man dann hoffentlich hören. Und wir haben als Team ausgelesen Göschen Airolo. Also so ein Schweizer Lied, wo so ein bisschen traditionell, aber gleich auch so ein bisschen abbeitet, gute Laune und nicht gerade das neueste Lied, aber doch würde ich das auslesen.
Aha. Kann man das immer auswählen als Mannschaft, weil es das Goal-Lied ist? Das habe ich nicht gewusst.
Ja, genau. Und von dem her denke ich, machen wir das so richtig schweizerisch und stimmen ab. Also jetzt haben wir wirklich erst gerade am Sonntag abgestimmt, welches Lied das wir haben als Team. Und ja, wir hat das wollen und dann, ja, hoffentlich hören wir das bald.
Lass ich den Song jetzt auch die ganze Zeit daheim, damit du richtig in Stimmung kommst, so möglichst viel Goal schiessen hat.
Nein, das schon nicht. Also so ab und zu, wenn er, wenn er irgendwie in den Garten oder was er da in Schweden ist, ist sowieso so Schweizer Lieder, hörst du eh nicht. Aber darum ist es so etwas Spezielles, wenn du wieder mit der Nationalmannschaft unterwegs bist und die Schweizer Lieder hörst. Und, ja.
Was lässt Lara Stalder denn sonst, wenn sie nicht gerade Göschen Airola lässt?
Ja, ein bisschen alles. Also, meistens ist jeder Radio an und so ein bisschen allgemeine Hits, aber ich habe auch mega gerne Oldies und gerade so im Eishockey finde ich es cool, wenn man ein bisschen mitsingen kann oder ja, ein bisschen alle kann abholen kann, also so Lieder, die alle ein bisschen kennen und also wirklich, also Hip-Hop ist nicht gerade so meins, aber ja, es ist so ein bisschen hitsmässig, ja.
Spielt Musik sonst eine Rolle in deinem Sportlerinnenalltag? Abgesehen vom Goal-Song, habt ihr irgendwie einen Song sonst in der Kabine? Oder hast du deine Playlist, die du immer hörst, auf dem Weg zum Training oder zum Match oder zur Vorbereitung?
Ja, das habe ich mal gehabt. Also, letztes Jahr hatte ich so ein Lied gehabt, irgendwie «Erfolg ist kein Glück». So wirklich so wieder so ein Rap-Lied. Aber von dem bin ich ein bisschen weggekommen. Aber es ist mehr so ein bisschen vor dem Spiel. Also, vor dem Spiel ist mehr so ein bisschen Upbeat und ja, ich finde, Musik bietet mega viel, es kann auch mega viel die Stimmung verändern. Also eben, wenn du irgendwie traurige Lieder hörst oder so, dann hast du auch traurige Gedanken oder musst vielleicht mal ja, Tränen vergiessen oder eben dann, gerade so im Sport ist mehr so ein bisschen Upbeat, mitsingen und wenn wir dann gewonnen haben, also jetzt hier in Schweden haben wir auch ein Winning Song, auf Englisch. Oder auch eben hier beim Brünnes haben wir einen eigenen Goal-Song, der es abspielt, der irgendwie auf Schwedisch irgendwie das Brünnes ins Goal gemacht hat. Und ja, finde ich schon eine coole Musik, ja.
Wie steht es eigentlich mit dem Schwedisch bei dir? Bist du dort fließend unterwegs oder ist Kommunikation im Team sowieso auf Englisch? Oder?
Ja, dadurch, dass wir ein paar Ausländerinnen haben, sind wir eigentlich auf Englisch unterwegs, weil, aber ich arbeite auch noch am Morgen eben für den Club und verstehe ich eigentlich alles, also sagen wir 90%, aber es hapert noch ein bisschen mit dem Reden, ich habe einfach so ein bisschen, es geht mega schnell und sie verbindet mega viel, aber solange ich es verstehe und auf Englisch antworte, haben sie kein Problem damit.
Sind wir schon fast ein bisschen in deinen Alltag reingerutscht. Das ist völlig okay. Wir sind uns auch wundern, wie sieht ein Alltag von einer Profi-Hockeyspielerin aus in Schweden? Kannst du uns mal einen Einblick geben, wie so eine Woche vielleicht aussieht bei dir?
Ja, eben, also Profi kann man es nicht nennen, weil finanziell ist es noch nicht so auf dem Level. Also ich würde sagen, halb professionell. Also morgen arbeite ich für den Club selber. Richtung Nachhaltigkeitsanalyst, wow, ich weiß nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt.
Analystin?
Ja, so Sustainability Analyst, auf Englisch klingt es irgendwie so ein bisschen anders. Und ja, und halt im Marketing kann ich mithelfen, so 40% bin ich jetzt angestellt und dann ist das meistens der Morgen, dann gehe ich auch kurz Mittagessen in die Eishalle, also wenn man ein Restaurant dort. Dann gehe ich heim und kann meistens noch schnell 20 Minuten einlegen, so ein Powernap. Und dann geht es eigentlich wieder zurück in die Halle, aber als Eishockey-Spielerin. Und etwa so um 3, 4 rum haben wir dann zuerst einen Teil im Kraftraum, je nachdem, wie die Woche abläuft, also mit Spiel und alles. Aber meistens zuerst im Kraftraum. Und dann gehen wir noch aufs Eis und dann ist das eigentlich so ein kompletter Alltag und bist etwa ja, so 7,5, 8 Jahre wieder daheim.
Und am Abend, ich nehme an, da als Profi, du sagst Halbprofi, ist wahrscheinlich nicht viel mit allen Grossen in Ausgang und so.
Ja, das weniger, also unter der Woche gar nicht. Und eben, je nachdem, wenn wir Spiel haben, meistens erholen, irgendwie noch etwas Feines essen oder meistens daheim etwas essen. Also wirklich wie so ein normaler Alltag, wo halt auch noch ein bisschen runterfahren kannst und dann geht es am nächsten Tag wieder weiter. Und wenn wir ein Spiel haben, sind die Spiele meistens am Abend, also so um 7 Uhr. Und dann kommst du erst, also 7, 8, 9 Uhr, wahrscheinlich etwa um 10, halb 11 Uhr heim und dann ja, abgeht die Fuse.
Ich würde gerne schnell ein bisschen genauer das anschauen. Wie viele Spiele spielt ihr in der Woche?
Ja, jetzt gerade mit dem Corona ist es noch speziell, also jetzt sind noch viele abgesagt worden und jetzt diese Woche haben wir wirklich auch gerade 3 Spiele in einer Woche, also Dienstag, Donnerstag, Freitag, ist ganz vollpackt. Also normal, wirklich eine normale Woche, aber wer kann schon von normal reden in dieser Corona-Zeit? Und normale Woche ist meistens zwei Spiele, also Freitag, Samstag und dann ist meistens der Sonntag so ein Ruhetag und dann fängt die Woche wieder an, ja.
Und wie ist das Training aufgebaut? Also wie ist das Verhältnis zwischen Eiszeit und wie viel machst du einfach noch Kondition oder Kraft oder Taktikbesprechung oder ich weiß auch nicht, was da alles dazugehört. Ich kann mir das nicht so vorstellen. Kannst du da noch etwas darüber erzählen?
Ja, also eben so in einer Woche, bei einer normalen Woche, wo wir am Freitag, Samstag spielen, ist meistens am Montag ein härteres Training, also auch im Fitnessbereich, also das Krafttraining meistens ganz Körper, etwa eine Stunde. Und dann ist wirklich, willst du auch ans Limit gehen, wieder ein bisschen aufbauen sozusagen. Und auch auf dem Eis ist dann in der viel Skating, viel Zweikämpfe, viel, also wo wirklich streng ist. Und dann zum Dienstag, ja, ist meistens dann kein Krafttraining, dass du in der so ein bisschen Rehab machst, Mobilität und dann am Mittwoch wieder ein Krafttraining und dann, ja, desto näher an das Spiel hin, desto mehr nimmt die Intensität auf dem Eis ab. Also dann machst du dann eher so taktische Sachen, so gerade Donnerstag oder manchmal auch am Mittwoch so Unterzahl, Überzahl oder taktische Sachen wie Auslösen oder wirklich so spezifische Sachen und meistens haben wir dann auch noch ein bisschen Video, wo wir sozusagen im Klassenzimmer Video anschauen, entweder vor dem Spiel und ja, etwa das, so.
Das habe ich auch schon lange wundert. Schaut man eigentlich da wie quasi die Match rein ist durch und analysiert, was ist gut gewesen, was ist nicht gut gewesen oder gibt es einfach Ausschnitte daraus oder wählt oder der Trainer-Stuff spezifische Situationen aus und sagen, hey, schaut, das müssen wir zusammen anschauen oder wie funktioniert das?
Ja, eben vor allem, wenn wir etwas lernen wollen oder meistens, gerade vor dem Spiel, zeigen sie eigentlich gute Sachen, also gute Beispiele, die wir irgendwie in den letzten zwei Matches gemacht haben, dass man wirklich mit einem guten Gefühl ins Spiel geht, aber wenn wir durch die Woche durch Videos haben, ist meistens so Sachen, die man korrigieren kann. Aber es ist auch recht individuell, also man kann das Spiel selber nachschauen, man kann die Shifts, also die Einsatzzeiten selber anschauen mit dem Coach, aber dann kann man auch dem Coach sagen, hey, hast du mal Zeit, können wir das anschauen, können wir an dem arbeiten. Das ist recht individuell, aber so Teamsachen sind dann eher gerade so vor dem Spiel, ja.
Und dann hast du gesagt, schaffst du bist auch noch beim Club angestellt. 50%, hast du richtig im Kopf? 40. Im Bereich Marketing, was ist dort deine Aufgabe denn? Ein bisschen konkreter.
Ja, ich bin eigentlich so, jetzt in letzter Zeit haben wir halt viel so kleine Sachen, die gemacht werden müssen, gerade mit Buchungen oder Billett. Und letztes Jahr habe ich noch recht viel Einblick bekommen so in die Nachhaltigkeit. Also ich habe das Gefühl, ich kann ein bisschen überall reinschauen und mithelfen, weil jetzt haben wir auch noch gerade eine mega Umstrukturierung im Sommer mit ja, leider auch wegen Corona Entlassungen oder eben Umstrukturierungen, neue Chef und all das. Darum hat sich auch meine Stelle ein bisschen abgeändert. Also, letztes Jahr, das habe ich eigentlich noch cool gefunden, habe ich so richtig Gleichberechtigung können, so ein bisschen Daten analysieren, das Männer- und Frauenteam vergleichen mit Zahlen, weil ich bin ein bisschen Zahlenmensch, ich habe das auch studiert in Amerika und da habe ich das so ein bisschen reinbringen, ein bisschen Strukturen, so auch Grafiken aufzeigen, wie es eigentlich ist, weil unser Club mega richtig Gleichberechtigung schaffen und jetzt das
Jahr,
ja, ich meine, darum spiele ich eigentlich auch in diesem Club, also bis auf den Lohn sind wirklich alle Voraussetzungen gleich, also wir haben gleich viele Trainingsmöglichkeiten, wir haben gleich viel Material, wir haben den gleichen Deal mit dem Ausrüster und es ist halt einfach der Lohn, der noch nicht ja, gleich ist, weil das ja, noch nicht so weit ist, aber ich finde, in ganz Europa hast du es eigentlich nie anders besser. Darum ist es sicher auf dem richtigen Weg. Und es war mega interessant für mich, dabei zu sein.
Was fehlt denn noch, damit auch der Lohn der gleiche ist? Oder an was liegt es, dass der nicht der gleiche ist?
Ja, sicher auch mit dem Stellenwert und wo das alles angefangen hat. Also gerade im Männer-Eishockey, das hat wahrscheinlich vor 50 Jahre so angefangen, wo man es professionalisiert hat. Und bei den Frauen ist man jetzt halt einfach ein bisschen hinten rein. Aber gerade Schweden ist mega ein sozialer Staat. Und legt mega viel Wert auf Gleichberechtigung auch in der Gesellschaft. Und das ist einfach ein Prozess. Und schlussendlich ist dann natürlich auch, eben, dass die Leute nicht im Stadion das können schauen, weil es irgendwie nicht gepusht wird. Und es ist so wie so ein ganzer Teufelskreis eigentlich. So von wegen, ja, wir fördern es nicht, weil es kommt ja niemand schauen. Aber wenn man würde investieren, kommt dort vielleicht auch dann mit der Zeit mehr schauen, wie es ein Event ist. Genau. Ja.
Aber dort bist du ja eigentlich in dem Fall Teil von dem Team im Marketing, um eben das so vermarkten, dass die Leute kommen, oder?
Ja, genau. Und ich meine, gerade hier in Brünen, es macht jetzt einen unglaublichen Job. Also gerade im Eishockey ist das eigentlich fast Pionierarbeit und dass wirklich auch ja, gleich angeschaut wirst. Also du läufst in den Club rein und sie sind stolz auf das Frauenteam, genauso wie auf das Männerteam. Aber ich meine, die Gesellschaft ist einfach immer noch so hinter dem Männerteam, wenn es um Eishockey geht. Und ich meine, das Männerteam hat auch viel mehr Zuschauer, aber wir sind dran, jetzt gerade auf nächstes Jahr Sachen zu analysieren, wie können wir mehr ein Event daraus machen, wie können wir eigentlich mehr Leute ins Stadion bringen, bei beiden sozusagen, aber vor allem nachher auch im Frauenhockey, dass wir sozusagen uns auch mal selber finanzieren könnten.
Mich hat es aber vorher ein bisschen stutzig gemacht, wenn ich gesagt habe, du bist der Profispielerin in Schweden und du hast mich dann korrigiert und gesagt, du bist Halbprofispielerin. Aber wenn ich da auf deine Liste von Erfolgen und Auszeichnungen schaue, die du schon erreicht hast in deiner Karriere, dann kann ich mir vorstellen, viel mehr Profi, also du kannst ja nicht noch mehr haben, du hast schon so viel gewonnen und erreicht. Was müsstest denn du gemacht haben, damit du wirklich Profi bist, wenn das alles nur, Anführungs- und Schlusszeichen, nur zum Halbprofi langt? Das ist ja eine ganz komische Situation eigentlich.
Ja, das ist einfach die Realität. Also ich bin ja auch so aufgewachsen. Ich habe gewusst, dass es eigentlich nicht möglich ist, Profi zu werden. Also so bin ich aufgewachsen und ich habe immer gewusst, ich muss nebenan ein Studium machen. Ich werde mich dort auch verwirklichen sozusagen. Und es war immer so nebenan gewesen. Und ich meine jetzt schon nur, dass ich überhaupt Halbprofi kann, spielen kann. Also Eishockey-Spielen ist für mich sozusagen ein Traum, der in Erfüllung geht. Und es ist einfach, ja, die Realität. Und ich habe wie so das Gefühl, so, genau das werde ich verändern, weil ich gesehen habe, wie ich aufgewachsen bin. Ich hatte männliche Vorbilder gehabt. Mit meinem Bruder zusammen sind wir immer EVZ-Match schauen. Und ein bisschen so. Und ich möchte wie das brechen, dass auch kleine Mädchen in Zukunft von dem träumen können, dass sie eine Karriere als Eishockey-Spielerin machen können. Und schlussendlich, ich habe so viel erleben, weil ich noch nebenbei immer studiert habe. Also ich habe eigentlich gar nie wollen, nur Eishockey spielen, weil es ist wie so auch etwas für den Kopf machen. Und ich habe das Gefühl, bei den Männern ist das auch mega wichtig, weil du kannst nicht spielen, bis du, keine Ahnung, 50 bist. Und dann, was machst du nachher? Und es ist wie so, bist du vorbereitet eigentlich schon auf das nachher. Ja.
Also kann man damit sagen, es ist sogar fast ein bisschen ein Vorteil, langfristig gesehen, auf deinen beruflichen Werdegang, dass du jetzt gezwungen bist, um noch nebenbei etwas anderes zu machen, wiederum, wo man vielleicht dann einen Nachteil hat, wenn man ein männlicher Profi ist, der vielleicht voll auf die Karte Eishockey gesetzt hat und dann nach dem Karriereende dann noch plötzlich muss schauen, was er jetzt noch macht mit der Zeit, die man noch hat.
Ja, definitiv. Ich meine, eben die Fragen kommen dann sozusagen nach einer aktiven Karriere. So, was mache ich jetzt? Und wenn das schon früh eigentlich so aufgeleist ist, dass du beides hast, dann fällt dir auch der Wechsel viel einfacher und das ist wie so etwas anderes auch im Leben. Und ich meine, es wird wahrscheinlich schon immer der Sport sein. Und ich finde es auch cool, wie viele Türen eigentlich aufgehen. Wenn du immer beides verfolgst. Ja.
Wie lange dauert eine Karriere im Eishockey? Wann ist man zu alt und tritt ab?
Ja, das ist eine gute Frage. Also eben, wenn du ein Mann bist, dann kannst du bis etwa 40 spielen. Also 35 gibt es ja auch noch gewisse, die auf höherem Level spielen. Und bei den Frauen ist es leider so, dass es viel früher aufhört. Also wir jetzt auch in der Nationalmannschaft haben wir, glaube ich, einen Altersdurchschnitt von etwa 23. Und die meisten hören auf, wenn es 6, 27 sind. Aber genau gegen das möchte ich eigentlich auch ankämpfen, dass man das eigentlich auch in die Länge rausziehen kann, dass man einen Alltag haben kann im Eishockey. Weil gerade in der Schweiz ist halt so, irgendwann nimmst du den ganzen Aufwand nicht mehr auf dich. Und darum bin ich eigentlich auch ins Ausland, weil du hast dann Trainingszeiten am Abend um 9, 10 und nimmst halt viel Aufwand auf dich, weil du noch 100% schaffst, 100% studierst und irgendwann ja, hast du einfach keine Perspektive, verdienst ja auch nichts damit und es ist einfach ein Hobby und darum setzt du dann halt auf die Karriere vom Beruf, also nebenzu und durch das hören viele auf, wenn sie so, ja, eigentlich noch jung sind, im Eishockey-Alter. Ja.
Also anders als vielleicht bei den Männern, wo dann irgendwann einfach das körperliche Defizit ein bisschen zum Zug kommt und man vielleicht nicht mehr gleich schnell oder gleich beweglich oder nicht mehr gleich gut nachher mag, wie bei den jungen Teamkameraden, ist es bei euch in dem Fall eher so, dass man irgendwann einfach auf eine andere Karriere setzt, aber körperlich eigentlich noch möchte mithalten.
Genau, ja, und durch das fällt dann auch breit im Frauenhockey und ist eigentlich schade, aber ich habe das Gefühl, gerade jetzt in der Zukunft ist sicher etwas, was sich wird verändern, ja.
Du hast gesagt, die schwedische Liga ist sehr fortschrittlich oder eine von der besten diesbezüglich. Kannst du uns schnell ein bisschen einen Abriss geben über die Situation im Frauenhockey? Was sind da so die Ligen, die man hin will als Spielerin und wie steht die Schweiz da im Vergleich?
Ja, eben, also jetzt aus meiner Sicht auch, also bis 18 habe ich auch in der Schweiz gespielt, weil dann spielst du mit den Jungs und dann hast du deine Struktur bei den Jungs. Und du kannst noch 2 Jahre Overage spielen, also mit den Jungs bis 16 und du kannst 18 sein. Und eigentlich nachdem ist wie so ein Lücke, weil nachher hast du einfach die Frauenliga, aber dort spielst du eigentlich schon früher, also du spielst bei den Jungs und in dieser Frauenliga. Und so, wenn du ambitioniert bist und wirklich nochmal einen Schritt machen willst, gehst du eigentlich mit 18 ins Ausland und dann die meisten, also ich bin auch auf Amerika gegangen, dort kannst du ins College und dann kannst du studieren und nebenzu Hockey spielen, also eigentlich genau gleich, wie ich jetzt hier arbeite und Hockey spiele. Und ja, wenn du genug gut bist, kommst du auch ein Stipendium über und wird dir eigentlich alles finanziert und lebst sozusagen auch als Halbprofi und es ist mega professionell, also das ist sicher so eine Top-Liga, aber die kannst du nur spielen bis 25 und, oder einfach 4 Jahre. Und
wieso denn das?
Ja, also du schließt ja dann mit dem Bachelor ab und es ist einfach, du hast 4 Jahre sozusagen die Möglichkeit, in dem College-Team zu spielen. Ja. Und es ist mega populär. Also dort setzt es auch mega auf Gleichberechtigung. Aber dann, sagen wir, ab 25 ist dann wie so, wo ist die nächste Liga in Amerika oder Kanada? Weil das gibt es irgendwie nicht so wirklich. Für die in der Nationalmannschaft spielen, von Kanada, Amerika, für die schon, die werden vom Staat unterstützt. Aber gerade so für eine europäische Spielerin ist sicher Schweden nachher Top-Adresse. Also dort eben kannst verdienst du etwas damit, je nach Level halt. Und also ich würde sagen, zum Beispiel auch Russland, die setzen auch, aber es ist halt einfach anders. Sie haben irgendwie, glaube ich, ein Top-Team, wo dann auch alle Nationalmannschaftsspielerinnen spielen und so. Und darum, ich glaube, so auf höherem Level in Europa ist Schweden schon Top-Adresse. Ja.
Und die Schweiz, weil so wie ich das mitbekomme, ist die Schweiz bei den Männern ja gehört zu den Top-Teams. Würdest du sagen, das ist bei den Frauen auch so? Also eher als Nationalmannschaft sind sie sehr erfolgreich, aber die Liga an und für sich?
Ja, genau. Also eben auf der nationalen Ebene sind wir super eingegliedert. Die Struktur ist super im Verband und dort werden auch mega viele Projekte lanciert und das aufgebaut, aber was fehlt, ist eben das Regionale, so von der Club-Ebene aus. Und ich meine, kein Grossclub setzt aufs Frauenhockey. Also gerade die Grossclubs, die du im Männerhockey kennst, nicht einer hat ein Frauenteam, das sagt, hey, die sind, wir wollen da etwas Professionelles aufbauen. Und das ist einfach ja, auch die Realität in der Schweiz, wo man einfach an Schweden sozusagen wie hinterdrein ist. Ich meine, ich probiere jetzt auch mein Bestes, mich für das einzusetzen, dass da etwas geändert wird und dass ich etwas bewirken kann, dass wirklich regional jetzt gefördert wird. Weil ich glaube, gesellschaftlich ist es schon an der Zeit, dass halt auch der Druck von den Sponsoren kommt. Und, ja.
Also es braucht eigentlich wie euch als Nationalteam, um wieder ein bisschen Retour Druck zu machen bei den Clubs in der Schweiz, um zu sagen, hey, da müssen wir langsam auch ein bisschen anfangen, etwas aufzubauen.
Ja, genau. Und ich meine, eben, man sieht ja auch, wir haben Präsenz auch in den Medien als Nationalteam, aber einfach in den Regionen noch nicht. Also die Clubs, es hat nie, eben niemand ein Frauenteam, wo dann halt auch professionell... Es ist einfach im Amateursport, also im Breitensport unterteilt. Das ist einfach ein Hobby. Und durch das, ich glaube, das ist jetzt einfach auch der nächste Schritt. Jetzt hat man national etwas aufgebaut, gute Nationalmannschaft, und der nächste Schritt muss regional sein, dass man die Liga fördert, weil ich meine, jetzt im Team sehen wir auch, es spielen 13 Spielerinnen im Ausland, in der Nationalmannschaft. Also mir empfiehlt eigentlich auch, ins Ausland zu gehen, wenn man auf dem Level weiterspielen oder auf dem internationalen Top-Level sein will, weil in der Schweiz reicht es einfach nicht. Wenn du bei den Jungs spielst, klar, aber gerade so ab 18, wenn du die Struktur nicht mehr hast, dann empfiehlt man eigentlich ins Ausland. Und das finde ich schade. Also das muss sich auch ändern in der Zukunft, dass man eine Top-Liga aufbauen kann. Ja.
Wie gross ist das Kader von der Nationalmannschaft, damit ich das ein bisschen einordnen kann? Du sagst, 13 von dem Team sind im Ausland. 23. Und die anderen 10 spielen aber trotzdem irgendwo noch in der Schweiz.
Genau, eben meistens sind noch Junge dabei, die noch bei den Jungs spielen. Es hat schon ein paar, die in der Schweizer Liga spielen, aber es ist einfach ein riesen Aufwand, auch für die, die dann eben nebenzu noch 100% arbeiten mit dem Arbeitgeber und nachher sollte jetzt für die Nationalmannschaft da eine Woche frei nehmen, dort eine Woche frei nehmen, dann nehmen sie einfach all die Zeit fürs Hockey und irgendwann haben sie, ist das irgendwie natürlich, dass dann halt auch mal Zeit für andere Sachen willst, vielleicht mal in die Ferien gehen oder einfach andere Prioritäten setzen und dann hörst du halt auf oder hast einfach nicht die Voraussetzung oder wenn du immer am Abend um 10 Uhr Training hast oder irgendwie nur zweimal in der Woche Training hast, dann es ist einfach irgendwie nicht so attraktiv,
Wie ist in deiner Wahrnehmung, gut, für dich ist es jetzt ein bisschen schwieriger, weil du ja nicht in der Schweiz wohnst, aber wie ist in deiner Wahrnehmung der Stellenwert Eishockey bei Mädchen? Ist das ein Hobby, wo viele machen? Oder nimmt das zu, dank der Erfolg von euch und der Nationalmannschaft? Oder von dir als Vorbild? Oder stagnieren die Zahlen? Weißt du dort etwas darüber?
Ja, also im Vergleich, wo ich noch aufgewachsen bin, ich war immer das einzige Mädchen und habe immer mit den Buben mitgespielt und habe eben männliche Vorbilder gehabt. Und ich glaube, jetzt hat sich das schon entwickelt mit der Präsenz in den Medien. Dann fängt auch viel mehr an, dass man die Breite arbeiten kann. Und man hat auch weibliche Vorbilder, weil man die sozusagen in die Medien tut und man hört davon, man kann es schauen. Und das ist sicher am Steigen. Ich weiss jetzt die Zahlen nicht ganz genau, aber es ist sicher am Steigen, dass mehr und mehr Mädchen finden, die Hockey spielen. Ja.
Erstaunt mich jetzt, dass du die Zahlen nicht genau weißt, weil du hast ja gesagt, du sagst ein bisschen ein Zahlenmensch.
ja, ich meine, jetzt gerade zum Beispiel in der Innerschweiz wüsste ich es, aber so auf die Schweiz aus, weiss ich, also jetzt im Nachwuchsbereich sind doch 24 Mädchen in der Innerschweiz und dort mal, wo ich angefangen habe, sind wir vielleicht irgendwie 2-3 gewesen.
Bleib mir doch gerade dort, wo es angefangen hat bei dir. Wie bist du zum Eishockey gekommen? Wenn ja gerade eben dann, wo du jung warst, die Präsenz sehr gering war. Also du hast dich an männlichen Vorbilder orientiert. Was hat dich denn trotzdem so gepackt an dem Sport und dich dazu getrieben, dass du die Karriere so weiter fortschreitest?
Ja, also ich habe einen grossen Bruder und er ist fast 3 Jahre älter als ich und ich wollte ihm alles nachmachen. Er darf Hockey spielen, ein halbes Jahr vor mir und dann ist die kleine Schwester auch dazugekommen und dann hat es mich gepackt. Also ich glaube einfach auch die Vielseitigkeit und jedes Mal wieder eine neue Challenge und dann, ich meine, wenn du aufwachst, ist es irgendwie gleich, ob Mädchen oder Bub. Und ich habe auch jetzt noch viel Kontakt mit gewissen, wo ich früher aufgewachsen bin und das ist so schön, irgendwie wieder über die alten Zeiten dürfen zu reden und ich glaube, bis 18 ist das alles normal, die Struktur. Also ich habe eigentlich nie ein Problem gehabt, dass ich bei den Buben gespielt habe. Ich weiss, ich bin vielleicht so im Naturell halt ein bisschen so ehrgeizig und will immer die Beste sein. Und ich glaube, wenn jemand das nicht so im Naturell hat, ist es vielleicht eher ein bisschen schwieriger, dass man dann halt aufhört. Oder ich habe jetzt auch ein Beispiel gehört hier in Brünnes. Ein Mädchen hat immer mit den Buben mitgespielt, wo sie klein war. Und Und dort wollte sie eigentlich aufhören. Und jetzt, dass es ein Mädchen-Team gibt, wo rein, also ja, nur Mädchen im Team sind, dann hat sie wieder angefangen und sie hat mega Freude, weil sie halt einfach auch einfach Spass haben. Und ich glaube, das ist so etwas eben in meinem Naturell. Ich hatte es gehabt, dass ich, mir ist das gleich gewesen, mich gegen Buben durchzusetzen. Logisch, musst du immer ein bisschen besser sein als der Bub, dass du dann spielen kannst.
Wann hat es die Brüder angefangen anschiessen, dass die kleine Schwester plötzlich besser ist?
Ja, eigentlich, also ich habe es mega cool gefunden. Er ist ja auch mega sportlich und ich glaube, wir haben uns einander wie gepusht. Also wir sind auch immer auf der Terrasse aus, haben jegliche Sportarten zusammen gemacht und ich habe es einfach gehasst zu verlieren und irgendwann bist du dann auch nicht mehr im gleichen, also so ein bisschen im gleichen Team gewesen oder so. Es war eigentlich nie gegeneinander gewesen. Also wir haben uns auch nie verglichen. Also wir haben einfach mega Spass gehabt zusammen und ich glaube, also ja, das habe ich eigentlich gar nicht gefragt. Oder irgendwie so, das ist mir gar nicht aufgefallen, dass sie ihn irgendwie angeschissen hat, dass ich irgendwie besser wäre. Er sagt manchmal so als Witz, so, ja, hätte die Eltern mir das Talent gehabt, hätte er jetzt einen Millionenvertrag oder so und macht so ein bisschen Witz über das. Aber das weisst du ja auch nie sozusagen. Aber es ist noch lustig manchmal, ja.
Wie heisst er?
Der Dario.
Also Dario, falls du jetzt den Podcast hörst, was wir natürlich sowieso hoffen, dass du das machst, dann schreib doch jetzt der Lara, wenn es dich angefangen hat, anschiessen. Das würde sie auch noch interessieren. und wann ist denn so der Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, oh, ich bin glaube noch gut und das könnte eine Karriere sein für mich in diesem Bereich? Das ist ja irgendwie auffallend, dass man irgendwie raussticht.
Ja, ich glaube, so richtig realisiert habe ich das, als ich das erste Mal in der Nationalmannschaft durfte spielen. Und ich war eigentlich noch zu jung. Also das war 2011, gerade an der Heim-WM in der Schweiz. Das war so das erste Mal, als ich dort mit durfte. Und dort sind dann natürlich auch so, eben so Anfragen von Amerika. So, hey, willst du zu unserem Team spielen? Wir offerieren dir ein Stipendium. Und also, dann hast du so Anfragen bekommen und dann hast du so realisiert, hey, wow, vielleicht kannst du es irgendwie zu etwas bringen. Wir hatten schon gewisse, die schon ins College gegangen sind. Das ist eigentlich so ein das Ziel im Frauenhockey, dass man ins College kann mit einem Stipendium. Und gewisse haben das gemacht. Heute ist es fast normal. Also wir haben viel mehr Spielerinnen, die da sind. Und ich glaube, dort hat es so ein bisschen angefangen. Und dort ja, ist auch ein bisschen der Ehrgeiz. Ich meine, ich habe das Gefühl, nachher, in jedem Jahr versuchst du dich irgendwie weiterzuentwickeln, in irgendwelchen Bereichen und dann auch in letzter Zeit so im mentalen Bereich, wo du dann wirklich einfach immer noch einen Schritt machen und einfach immer noch nicht zufrieden bist, sozusagen. Ja.
Was sind die wichtigsten mentalen Erkenntnisse, die du gemacht hast in deiner Karriere, die dich am weitesten gebracht hat? Ich frage mich auch Fragen, weil wir haben hier in unserer Firma einen sehr wichtigen Tischtennis-Fight innerhalb der Firma und ich könnte dort jetzt, das ist meine Möglichkeit, können zu profitieren für die laufende Meisterschaft, wenn ich schon einen Profi da habe.
Ja, also jetzt gerade seit den letzten Jahren habe ich einfach davon realisiert, wie viele kleine Sachen dich können so mental aufregen und wo du kannst die Energie verlieren. Und ich glaube, das ist mega wichtig, wenn du den Fokus immer auf dem hast, wo du kannst kontrollieren. Und gerade im Eishockey, es geht so schnell und es sind so viele Aktionen. Und auch wenn du mal einen Fehler machst, es ist okay, es geht immer weiter. Und ich glaube, das ist so etwas, oder eben, dann macht der Schiri irgendeinen Entscheid oder wirst unfair behandelt oder wenn du auch ein Topspielerin bist, dann wirst du halt immer angegangen. Es ist einfach so. Und ich glaube, das ist mental ein Schritt gewesen, den ich machen konnte, wo du einfach deine Energie nicht immer an allem verlierst, sondern einfach auf dich kannst fokussieren, deine Leistung bringen und alles andere kommt nachher und dann hast du auch viel mehr Spass an der Sache.
Du hast ja gesagt, die Einladung ist dann vom Nationalteam. Du hast dann an der Heim-WM für das Nationalteam spielen. Wie ist denn überhaupt das Nationalteam aufmerksam worden auf dich? Das muss ja dich irgendwie gesehen haben oder du musst ja irgendwie rausgestochen sein, dass die überhaupt aufmerksam worden sind auf dich. Weil bei mir ist jetzt noch nie irgendwo einer gesessen von einem Nationalteam und hat mich dann gesehen. Also das muss ja irgendwie funktionieren.
Ja, eben, ich meine, du kommst so in die Struktur rein. Also zuerst bist du noch bei den Jungs. Dort habe ich auch in der Auswahl gespielt. Also das ist so regionale Auswahlen. Und irgendwann bin ich dann in die U18 gekommen von den Frauen. Und ja, kennst du einander auch so ein bisschen in der Schweiz. So, wer spielt auch noch Eishockey? Es ist jetzt nicht gerade eine riesige Szene, die du einander nicht würdest kennen. Also im Hockey-Business kennst du einander. Und dann hat es dort mal auch noch keine U15 gegeben. Also ich habe eigentlich schon U18 gespielt und dann hat es erst U15 wieder gegeben und dann haben wir nochmal U15 gespielt. Und sind dort sind die, all die Strukturen gekommen. Und dann, ja, wenn du in U18 bist, dann kommst du dann, ja, sieht dich dann auch der Nationaltrainer von der A-Nazi. Und wenn er das Gefühl hat, du bist ready und dich können wir brauchen. Und das war dann so im Elfi. Und ja.
Du hast ja schon sehr viel Erfolg gehabt. Und ich habe da eine Liste von mir von Wikipedia, wo deine Erfolge und Auszeichnungen draufstehen. Du hast gerade im 21. noch den Swiss Ice Hockey Woman of the Year Award bekommen. Du hast im 20. den Goldhelm. Ich glaube, das ist Topscoring oder Most Valuable Player. Eins zu beiden. Bist Topscoring von der schwedischen Damen-Hockey-Liga. Du hast im 17. schon mal den Swiss Ice Hockey Woman of the Year Award bekommen, die Bronzemedaille bei den Olympischen Winterspielen. Auf was bist du am meisten stolz? Habe ich irgendetwas Wichtiges vergessen? Und auf was bist du am meisten stolz?
Nein, also am meisten stolz bin ich auf die Bronzemedaille. Also in Sochi, das war wirklich ein Märchen, das dort in Erfüllung gegangen ist. Vor allem gerade so erste Olympia, es ist alles mega neu und ein riesen Zirkus. Ich meine, das ist unglaublich, wenn du mal an Olympiade darfst. Und gerade so mit der ganzen Schweizer Selektion. Und dann, ich meine, jeden Tag ist irgendetwas wieder neu. Und du hast so Freude am Ganzen. Und das Team war auch super gewesen. Und dann schreiben wir noch so ein Märchen und holen dann Medaillen. Also, das ist wirklich, auf die bin ich mega stolz, ja.
Und auf die persönlichen Auszeichnungen. Inwiefern interessiert dich das? Das ist jetzt so eine typische Mannschaftssportler-Antwort gewesen, wie nach jedem Fußballmatch auch, dass man immer sagt, ja, es ist zwar schon schön, dass ich ein Goal geschossen habe, aber eigentlich ist für mich ja wichtig, dass das Team gewonnen hat und so. Interessieren dich denn die persönlichen Auszeichnungen auch ein bisschen? Oder kommunizierst du das halt nicht so, weil du bist immer noch eine Mannschaftssportlerin, oder lässt es dich wirklich auch einfach ein bisschen kalt?
Ja, ich bin sicher stolz drauf. Ich meine, ich wollte ja auch die Beste sein und gerade auf den Golden Helmet bin ich sicher auch stolz, wie das von den Mitspielerinnen, von den Gegnern sozusagen gewählt wird und ja, steht eigentlich gerade vor mir. Also ist mega coole Auszeichnung, aber schlussendlich ist es auch, wenn du so eine Auszeichnung noch kannst teilen mit einem Team, das ist etwas mega Spezielles. Also ich meine, logisch, eben, als ich den Award bekommen habe, es ist etwas Cooles und es gratulieren dir alle, aber es ist wie so irgendetwas, die Sachen mit dem Team, die zelebrierst völlig anders. Also, wo wir die Bronze geholt haben, das ist so ein Fest gewesen und es ist so geil gewesen, mit all den Teammates die Medaille dürfen zu haben und dürfen wirklich einander tausendmal in den Arm zu nehmen und wirklich stolz sein aufeinander. Das ist völlig andere Emotionen, die du kannst irgendwie ja, miteinander teilen, als wenn du so einen einzelnen Award in einem Team holst, weil logisch sind die Leute schon stolz auf dich und finden das auch, sie gratulieren dir, aber es sind einfach nicht die gleichen Emotionen. Ich meine, dann habe ich in meinem, ja, auf meiner Checkliste sind auch, also so Träume sind eher so ein bisschen die Teamsachen, also jetzt auch der Meistertitel mit dem Team hier in Schweden, das ist etwas wirklich, was ich mega erreichen will, weil man das auch miteinander teilen kann. Und das ist etwas Spezielles, ja. Mhm.
Nützen so Einzelauszeichnungen vielleicht einfach etwas in Karrierehinsicht? Also merkst du denn, dass vielleicht das mediale Interesse an deiner Person grösser wird? Oder münzt sich das auch um in vielleicht in bessere Sponsorendeals oder mehr Sponsorenanfragen? Oder merkst du, also bringen dir denn so Awards eher etwas in diesem Bereich? Oder gar?
Ja, mal, ich glaube schon eher in dem Bereich, weil dann, also gerade jetzt eben mein Manager redet meistens davon, so mit all diesen Awards, das verkauft sich irgendwie ein bisschen besser und ich glaube so eben kommst du Aufmerksamkeit über oder ja, holst dann sozusagen auch Sponsor. Also ich durfte auch letzten Sommer mit Sponsoren zu tun haben, weil ich musste das Sommertraining finanzieren und gerade dann helfen so Awards sicher, dass man ja auch unterstützt wird, ja. Mhm.
Ich muss mich jetzt hier outen. Ich habe recht wenig Ahnung, wenn es um Eishockey geht. Ich bin sportlich sehr interessiert. Aber auch hier in der Schweiz, ich verfolge eigentlich die Meisterschaft sehr, sehr wenig. Die einzige Berührung, die ich in letzter Zeit hatte mit dem Eishockey, ist, dass wir für einen Auftrag mal mit einem Vertreter vom EVZ zu tun haben und ich habe den Meisterpokal heben. Und that's it. Kannst du mir die Faszination von diesem Sport näher bringen? Warum Eishockey?
Ja, wo soll ich anfangen? Also es ist so vielseitig und ich glaube eben, wenn ich schon von dem Team rede, es ist etwas, was du gemeinsam kannst machen. Ich habe Freundschaften über die Jahre, das ist so etwas Spezielles, weil du gemeinsam so eine Leidenschaft teilst, aber es ist okay.
Aber das hast du ja in jedem Mannschaftssport.
Ja, genau, eben, aber eben auf erster Linie, weil es ein Mannschaftssport ist und dann natürlich auch, weil es einfach der schnellste Mannschaftssport auf der Welt ist, würde ich sagen. Und es hat so viele verschiedene Sachen, wo du, also eben, du kannst entweder Verteidigung, du kannst im Sturm, du kannst Goalie, wo noch völlig eine andere Sportart ist. Du hast noch verschiedene Möglichkeiten, aber es geht alles so schnell und du musst nicht irgendetwas, so zum Beispiel im Unihockey säckelst und hast einen Stock, sondern du musst auch noch einen Schlittschuh fahren. Du hast die ganze Ausrüstung an, es geht so schnell, du musst so schnelle Entscheidungen treffen und du hast so viele kleine Sachen, wo du immer wieder eine Challenge hast. Und ich glaube auch zum Zuschauen, es ist richtig Action. Es geht etwas, es klopft auch manchmal und wir sind zwar geschützt, aber ja, recht hohe Intensität und ich glaube, das ist auch das Coole am Ganzen und dann natürlich auch die Emotionen. Ich meine, eben wie man kann verrückt werden oder wie man kann so coole Emotionen zeigen, wenn man ein Goal schiesst oder irgendwie einen coolen Pass oder ja, eine gute Kombination oder und dann kann man zusammen feiern und aber eben nachher kannst du wieder verrückt werden oder es tut auch manchmal weh und es sind wirklich einfach so viele Sachen, die zusammenkommen, ja.
Was ich mich manchmal frage, vielleicht kannst du mir da Auskunft geben, und ich kann es halt wieder nur aufs Männer-Eishockey beziehen, weil ich wenn dann leider vor allem mit dem in Berührung gekommen ist. Für mich als Amateur, ich habe das Gefühl, es findet so viel Hockey statt, auch unter der Woche. Aber du hast vorhin gesagt, 3 Matches in der Woche. Wenn ich dort die Meisterschaft verfolge, dann habe ich das Gefühl, die spielen ständig, gibt es Match. Und es ist jedes Jahr ein WM. Verliert das dann auch ein bisschen an? Oder wenn ich es vergleiche mit dem Fußball, wo so eine WM alle 4 Jahre ist, dann ist das etwas Spezielles. Man geht dort hin und es ist ja die nächsten 4 Jahre wieder die Möglichkeit zur Titelverteidigung. Während da quasi jedes Jahr das ein bisschen stattfindet und der nächste ist dann die nächste Chance da, um den Titel zu holen. Tut Eishockey sich da manchmal ein bisschen selber ins Fleisch, das vielleicht nicht ganz die Popularität hat, zumindest in der Schweiz nicht, wie andere Sportarten, weil es halt so oft stattfindet. Oder ist das ganz cool, wo du sagst, als Fan ist es halt geil, weil ich kann 3 Mal in der Woche an einen Match gehen.
Ja, also jetzt gerade so als Fan finde ich, ist eher auch ein bisschen regional. Also du hast dann dein Team, wo du aufwachst und für das mitfieberst und die haben dann meistens eben 2 Spiele in der Woche. Und dann musst du ja nicht irgendwie jeden Tag Hockey schauen oder so. Aber das mit der WM, da gibt es schon recht. Aber jetzt gerade für das Frauenhockey ist es so wichtig, dass du jedes Jahr eine WM hast, weil das ist eigentlich so ein bisschen deine Plattform, eben zum auch zeigen, international. Aber ich finde, der Stellenwert ja, verliert es vielleicht schon ein bisschen, wenn es jedes Jahr ist. Und ich glaube, darum ist Olympia noch so spezieller, weil es dann alle 4 Jahre ist. Und ich glaube, gerade im Fußball ist Olympia nicht so wichtig. Es ist mehr EM, WM. Und für uns ist dann eher so eben von Jahr zu Jahr die WM. Und ich meine, dann kannst du halt einfach für die Schweiz mitfiebern. Ich glaube, es ist schon auch eine Euphorie um in der Schweiz. Also hätten wir jetzt Männer-WM in der Schweiz gehabt, es wären wahrscheinlich viele in die Stadien gegangen. Und so hast du es einfach einmal im Jahr und Olympia ist mega speziell, aber ja, so wenn es jetzt alle 2 Jahre hat es sicher auch einen anderen Stellenwert, aber im Frauenhockey braucht es momentan, ja.
Wie fest redest du gern darüber oder nervt dich das ewige Thema Gleichstell- League von Frauen- und Männerhockey. Du wirst wahrscheinlich häufig auch auf das Thema angesprochen, stelle ich mir vor. Ist das etwas, wo du sagst, es ist mega wichtig, dass du die Plattform hast und über das Thema kannst reden? Oder findest du, ja, es ist irgendwie mühsam, muss man das immer noch so rausheben, dass es unterschiedlich ist? Was ist eher, was überwiegt?
Nein, ich finde es eigentlich etwas mega Wichtiges und desto mit mehr Leuten, dass ich rede, realisiere ich, dass viele das gar nicht wissen und dass das so unterschiedlich ist. Und ich glaube jetzt eben durch das, dass du auch schon länger in dem Zirkus dabei bist und jetzt auch Erfolg hast und sozusagen hast wie eine Stimme, die du kannst brauchen für das, weil es muss sich ändern und ich rede auch gerne darüber. Ich will mich auch mega für das einsetzen, dass sich das ändert und mehr, eben, desto mehr von dem hören, desto besser, weil dann wird darüber geredet, dann kommen vielleicht auch Clubs, die dann das Gefühl haben, hey, das müssen wir ändern, Sponsoren, die das Gefühl haben, das müssen wir ändern und dann ist so eine ganze Bewegung und ich rede gerne darüber, weil es ist etwas, ja, was ich mit Herzblut ändern will, ja.
Was ist deine Voraussage oder deine Vision für in 5 oder 10 oder 15 Jahren in diesem Bereich?
Ja, eben, dass eigentlich auch, dass es ein Standard ist in der Schweizer Gesellschaft. Also ich sehe es jetzt auch hier in Schweden. Ich finde, Schweden ist ein bisschen Vorbild für die Schweiz in diesem Aspekt. Also dass man auch auf der Strasse, man wird gefragt, du spielst Eishockey und gerade in Schweden ist das so cool. Also es finden alle mega lässig, es ist akzeptiert und ich glaube, in der Schweiz ist noch so ein bisschen Stammtisch-Aussagen, so, was, du spielst Eishockey, das ist doch eine Männersportart, oder, ah, das passt doch nicht, und einfach so, dass sich das ändert, so in den nächsten Jahren, dass man ein bisschen offener wird und dass es ein Standard wird, dass junge Mädchen können sagen, ja, ich spiele Eishockey, und alle sind richtig happy mit dem, sozusagen.
Wir kommen langsam an Schluss von unserem Gespräch. Dort schauen wir immer voraus. Was sind deine Ziele in naher und ferner Zukunft?
Ja, also jetzt diese Saison wirklich gerade steht Olympia vor der Tür. In guter Woche gehe ich heim und am 26. Januar fliegen wir dann ab nach China. Und das ist ein riesen Highlight, das vor der Tür steht. Und wir wollen dort nochmal ein Märchen schreiben, wir wollen eine Medaille holen und das ist sicher ein grosses Ziel, aber dann auch nach Olympia ist sozusagen der schwedische Meistertitel. Das ist etwas, was ich unbedingt erreichen will, weil jetzt spiele ich doch schon die 5. Saison in Schweden und jetzt bin ich etwa schon 3 oder 4 Mal Zweite geworden und jetzt wird es Zeit, dass
wir das
den Kübel holen. Und ich glaube, diese Saison haben wir es wirklich in der Hand und können das erreichen und dann weiter schaue ich gar noch nicht. Also ich weiss noch nicht, was mich hinzieht. Vielleicht bleibe ich noch mal im Ausland. Und ich will so ein bisschen im Hintergrund mithelfen, dass etwas geht in der Schweiz. Oder ich komme zurück in die Schweiz und will wirklich etwas aufbauen für die Zukunft, für die späteren Generationen, dass ich dann das auch gerade kombinieren kann. Aber momentan spiele ich noch so gerne Eishockey und spiele noch auf einem guten Level. Und solange ich so Spass daran habe, will ich auch auf Top-Level spielen, ja.
Sehr schön. Ich muss sagen, ich habe jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Lust bekommen, um mich mal wieder mit dem Eishockey zu befassen. Ich will ganz sicher das ein oder andere Spiel verfolgen dann von euch an der Olympiade. Und drücke ich natürlich die Daumen, dass es das mal wieder klappt mit der Medaille. Ich nehme an, ist irgendeine Medaille das Ziel oder sagt ihr euch, nein, es ist ganz klar, Gold muss sein. Also Gold, wir gehen wahrscheinlich eh mit der Einstellung dort hin.
Ja, ich finde, das ist wichtig, dass wir wirklich dort hingehen mit dem Ziel, Es ist möglich, Gold zu holen, weil ich glaube, alle reden immer nur von der Bronzemedaille, weil Amerika und Kanada, das sind so grosse Nationen, die haben jetzt auch das ganze Jahr einen Zusammenzug und die sind einfach noch auf einem anderen Level, aber ich habe das Gefühl, man muss gross träumen und wenn man sich schon limitiert und sagt, ja, wir wollen die Bronzemedaille holen und so, dann was ist, wenn dann etwas passiert? Jetzt gerade mit Corona, es kann so viel passieren und es ist ein Spiel und ich will gross träumen, ich will dort hin und ich will sagen, ich will die Goldmedaille holen. Und darum, ich habe das Gefühl, das muss auch so ein bisschen in unseren Köpfen sein, weil gerade an der letzten WM sind wir hin und haben gesagt, ja, wir wollen Medaille holen. Aber es war immer Bronze gewesen und wir sind in diesem Bronzespiel gewesen. Also es war wie so gewesen, wir müssen unbedingt das Viertelfinale gewinnen. Und das war unser Ziel gewesen. Und sie haben alle von dem geredet. Und dann sind wir in dem Viertelfinale gewesen, haben es gewonnen. Und dann war es wie so ein bisschen Genugtuung gewesen. Und ich glaube, das müssen wir wie so ein bisschen, nein, ist nicht Genugtuung. Jetzt holen wir noch das Halbfinale. Und jetzt einfach immer weiter. Es darf einfach keine Limite haben. Ja.
Jetzt hast du das Gefühl, hat man dich gerade ein bisschen gemerkt, ein bisschen gespürt, deine Ehrgeiz. voll cool. Genau. Mega schön. Danke dir vielmal für die Zeit, die du dir genommen hast. Du hast heute Abend noch ein Spiel. Viel Erfolg dort. Wenn man Infos finden über dich, dann findet man das wo?
Ja, also ich habe eine eigene Webseite, das ist larastalder.com. Und sonst, ja, soziale Medien, Schweizer Eishockey, online oder jetzt auch hier in Schweden haben wir auch eine Liga, sdhl.se, wo man alles ein bisschen verfolgen kann. Ja.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, macht das. Danke dir vielmals für deine Zeit, Lara. Ist sehr sympathisch gewesen, sehr angenehm. Und allen, die bis dahin zugelassen und zugeschaut haben, danke vielmals für eure Zeit. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wäret. Bis dann, eine gute Zeit und ciao zusammen.